Der CRM-Podcast mit Nico Zorn. Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen Kundenbeziehungen mehr herausholst.
Willkommen zum CRM-Podcast, Ausgabe Nummer 3. Ich bin Nico, Mitgründer der CRM- und E-Mail-Marketing-Agentur Saphiron. Und ja, auf die heutige Ausgabe habe ich mich besonders gefreut. Heute ist nämlich Dirk Walter zu Gast, eine absolute CRM-Koryphäe und jemand, der ganz oben auf der Liste meiner Wunschgesprächspartner stand. Dirk ist Head of CRM bei der Dr. Wolf Group. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass mit dem Namen Dr. Wolf möglicherweise nicht jeder etwas anfangen kann. Dafür werdet ihr aber sicherlich die Marken, insbesondere natürlich Alpecin, kennen. Dirk, willkommen im Podcast. Super, dass du dabei bist.
Ja, hallo Nico, freut mich.
Ich würde sagen, bevor es losgeht, würde ich dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen. Wer bist du? Was macht die Dr. Wolf Group und mit welchen Themen beschäftigst du dich eigentlich schwerpunktmäßig?
Ja, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, die Dr. Wolf Gruppe kennt wahrscheinlich auch nicht jeder, aber es stecken da so einige Marken dahinter. Kann ich dann vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Aber vielleicht ganz grundsätzlich erstmal zu meiner Person. Also ich beschäftige mich jetzt seit über 20 Jahren mit dem Thema CRM. Das habe irgendwann, ich glaube, 1997 angefangen und da war CRM noch so ein Exot, noch gar nicht Teil des Marketings. Ich kann mich erinnern, wir wurden immer so zwischen Customer Service und IT gestopft mit dem CRM-Team. Die Marketing-Kollegen, die coolen Kampagnen gemacht haben, zu denen durften wir nicht so richtig gehören. Das hat sich jetzt geändert in den letzten Jahren, gerade natürlich durch das Thema Digitalisierung. Aber wie gesagt, ich mache das schon seit einiger Zeit. Habe angefangen in der Telekommunikationsbranche, um genau zu sein, im Mobilfunk, war lange bei E-Plus, bei Unity Media, also habe mich da in einigen Unternehmen in der Branche rumgetingelt und habe mich dann vor 7 Jahren selbstständig gemacht als Berater und habe mich da sehr stark mit den Themen oder überhaupt in den letzten Jahren mit den Themen Retention, also Kundenrückgewinnung, Segmentierung, dann das ganze Thema Customer Development, das heißt, wie kann ich Bestandskunden weiterentwickeln im Sinne von Up- und Cross-Sell, aber auch mit solchen Themen wie präventive Maßnahmen, Churn Prevention, wie man so schön sagt, beschäftigt. Und das dann auch als selbstständiger Berater, das Wissen weitergegeben in vielen Projekten, bei Energieversorgern, natürlich auch bei Telekommunikationsunternehmen, in der Finanzbranche war ich lange, in Medienunternehmen und so weiter. In dem Zusammenhang haben wir uns ja auch kennengelernt vor einigen Jahren. Naja, und jetzt bin ich seit Anfang des Jahres bei Dr. Wolf. Du hast es schon gesagt, Dr. Wolf, vor allen Dingen bekannt durch die Marken Alpecin, Plantur kennt vielleicht noch der ein oder andere. Das sind also Haarshampoos, aber auch das Thema Linola. Das Produkt Linola kennt man vielleicht aus der Apotheke, Hautcreme. Da stecken ganz, ganz viele dann doch bekannte Marken dahinter. Dr. Wolf ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Bielefeld, geführt in der 4. Generation und engagiert sich auch sehr stark, auch sehr stark getrieben durch die Geschäftsführung jetzt beim Thema Digitalisierung. Und ich bin, wie du gesagt hast, da verantwortlich für das Thema CRM eben in einer digitalen Einheit, die es jetzt seit ungefähr ein bis zwei Jahren gibt, und kümmere mich um alles, was Kundenbeziehungen betrifft. Ja, das ist so meine Rolle, die ich da habe.
Okay, vielleicht kannst du uns zum Start so einen groben Überblick geben, wie funktioniert denn CRM bei der Dr. Wolf Group? Vielleicht in dem Zusammenhang auch idealerweise so einen kleinen Einblick in eure Vertriebswege, damit wir deine Antwort so ein bisschen besser einordnen können.
Ja, sehr gerne. Ich habe schon erwähnt, Dr. Wolf hat viele, viele Marken, ist ein Mehrmarkenunternehmen. Also das ist, wie gesagt, Alpecin, Plantur, Linola, dann haben wir noch Vagisan, das ist ein Mittel zur Intimpflege. Wir haben jetzt gerade in den letzten Monaten haben wir eine Marke Dercomet rausgebracht, das ist ein Desinfektionsmittel und so weiter. Also viele, viele Marken, viele unterschiedliche Produkte. Und da natürlich dann auch viele Zielgruppen, die dahinter stehen. Das macht es zu einer großen Herausforderung, aber auch natürlich aus CRM-Sicht eine tolle Chance. Also das ist jetzt im B2C, wenn ich an B2C denke, sind Zielgruppen wie Männer mit Haarausfall, junge Frauen, Frauen in der Menopause, Eltern, Kinder, das sind Zielgruppen. Und dann haben wir noch B2B, da arbeiten wir viel mit Apotheken und Friseuren zusammen und haben das sind auch unsere Vertriebskanäle im B2B-Bereich. Aber auch natürlich dann klassisch Drogeriemärkte, Lebensmittel, Einzelhandel, wo eben dann unsere Shampoos vor allen Dingen in den Regalen stehen. Also sehr vielfältige Produkte, Zielgruppen, Vertriebskanäle und Kommunikationskanäle auch natürlich sehr vielfältig. Wir kommunizieren sehr stark über E-Mail, Newsletter, kann ich vielleicht gleich auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber natürlich dann auch über die klassischen Kanäle, TV-Spots und so weiter. Oder auch Instagram und die ganzen neuen Social-Kanäle. Und das macht es natürlich zu einer komplexen Landschaft, aber für mich ist das vor allen Dingen auch eine große Herausforderung oder eine große Chance im CRM, weil das jetzt alles zusammenzubringen und wenn ich da jetzt die unterschiedlichen Zielgruppen, an die unterschiedlichen Zielgruppen denke, auch erstmal diese Zielgruppen und die Kundendaten zu zentralisieren und das ganze Thema Kundenorientierung zu etablieren, das ist eine Riesenchance. Ja, im Moment ist es so, dass wir bei Dr. Wolf sehr stark über Newsletter kommunizieren, also E-Mail-Marketing, klassisches E-Mail-Marketing. Da ist auch schon sehr viel passiert in den letzten Monaten und Jahren in den verschiedenen Marken. Allerdings muss man auch dazu sagen, da ist das Thema zielgruppengenaue Individualisierung hat noch nicht so wirklich stattgefunden, sondern es sind qualitativ hochwertige Inhalte, die in den Newslettern kommuniziert werden. Aber das ist noch nicht wirklich zielgruppengerecht im Sinne von, was will denn der einzelne Kunde wirklich genau hören und was kann ich ihm anbieten, ist noch nicht ausgesteuert. Das ist das eine und wir kommunizieren natürlich sehr stark im B2B-Bereich über einen Außendienst, den wir haben. Also bei den Apotheken und bei Friseuren, also wir haben ja auch Alcina, das wird vielleicht den wenigen Hörern was sagen. Alcina ist eine Kosmetiklinie, die wir vor allen Dingen über Friseure vertreiben und haben da Friseure als Partner und da haben wir natürlich auch einen Außendienst. Ja, das ist so die aktuelle Situation und wo wir hinwollen, ist natürlich, ja, ich habe es jetzt schon angesprochen, wir wollen dann natürlich mehr individualisieren und mehr die Zielgruppen, uns an den Zielgruppen orientieren. Also ein Beispiel, was mir da einfällt, wenn ich an Apotheken denke, das ist für uns eine ganz wichtige Zielgruppe, weil die vertreiben unsere Apothekenprodukte. Und da haben wir jetzt seit Anfang des Jahres haben wir angefangen, auch wirklich eine Expertengruppe zu bilden im Sinne von wir laden speziell Apotheker und PTAs ein, an unserem Newsletter teilzunehmen und haben da wissenschaftlich hochqualitative Themen entwickelt, Content entwickelt zu gynäkologischen und dermatologischen Themen, also unsere Produktthemen versuchen da eben die Zielgruppe dann auch an uns zu binden. Oder natürlich jetzt zunehmend auch das Thema Segmentierung im Kosmetikbereich, da nach Kundenbedürfnissen zu gehen. Also wenn ein Kunde das und das Produkt gekauft hat, dann hat er vielleicht auch Interesse an dem und dem Produkt.
Okay, wahrscheinlich auch in Richtung Marketing Automation. Also wenn ich ein Produkt gekauft habe, wäre es ja spannend, dass ich dann irgendwie Hinweise zum Produkt, zur Nutzung bekomme, zu einer möglichen Nachbestellung da nochmal angetriggert werde sozusagen. Das sind wahrscheinlich auch Themen, mit denen ihr euch beschäftigen werdet.
Genau, richtig, genau, ja. Also das ist jetzt so beim Thema Upsell oder Bedürfnisse erkennen und das dann natürlich auch dann irgendwann mal automatisieren, natürlich. Und dann ist natürlich auch ein Thema, wenn ich an die bestimmte Zielgruppen denke, eine tolle Chance ist beispielsweise eine Zielgruppe wie Eltern. Also wenn ich jemanden habe, der hat vielleicht unsere Dinola Windelcreme schon benutzt für sein Baby, dann und war da sehr zufrieden, dann ist da die natürlich auch eine gute Chance, dass ich ihn ansprechen kann mit unserer Kinderzahncreme, die auch schon die kleineren Kinder mit 3 oder 4 dann benutzen können, weil sie es auch runterschlucken können, da ist kein Fluorid drin und so weiter. Und das sind natürlich Chancen, die wir bisher noch nicht genutzt haben und die wir jetzt zunehmend nutzen wollen.
Okay, du hast gerade schon mal so ein bisschen die unterschiedlichen Kanäle angesprochen. Du hast gesagt, dass E-Mail-Marketing für euch eine wichtige Rolle spielt. Welche Kanäle werden denn aus deiner Sicht so perspektivisch an Bedeutung gewinnen? Wir hatten in der letzten Folge zum Beispiel das Thema Messenger-Marketing. Was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten mit Blick auf Facebook Messenger, mit Blick auf WhatsApp? Sind das Themen, mit denen ihr euch beschäftigt? Oder sagst du, okay, wir haben da erstmal noch ein paar andere Baustellen sozusagen. Wir wollen erstmal noch die E-Mail-Kommunikation relevanter gestalten. Wie blickst du da so auf die nächsten Monate oder sagen wir mal so 2, 3 Jahre?
Ja, ich glaube, das Thema E-Mail-Marketing wird uns weiterhin beschäftigen, weil es einfach ein cooler Kanal ist. Aber wir wissen auch alle, eine bestimmte Zielgruppe, und das ist gerade die junge Zielgruppe, die nutzt E-Mail nicht mehr. Also ich habe eine Tochter, die ist 13, die nutzt E-Mail eigentlich nur, wenn sie mal eine Mail jetzt in der Homeschooling-Phase von ihren Lehrern bekommen hat. Dann ist auch dieser Kanal, dieser Kommunikationskanal nicht besonders positiv aufgeladen bei der Zielgruppe. Was nutzen die? Die nutzen natürlich Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, was auch immer. Die sind nur noch social unterwegs. Also das wird uns beschäftigen, beschäftigt uns auch jetzt schon sehr stark. Wir sind sehr stark auch schon bei Instagram und bei Facebook, gerade mit diesen jugendlichen Marken vertreten.
Ja. Wie würdest du da, wenn ich da kurz einhaken darf, denn das Risiko bewerten, man sich ja im Grunde in einem hohen Maß abhängig macht von den Plattformen. Die Situation haben wir ja schon bei der Kundenakquisition. Da gibt es im Grunde einige wenige Plattformen, die sozusagen den Zugang zu potenziellen Kunden besitzen und ihn meistbietend versteigern. Und das, was ja jetzt eigentlich passiert, ist, dass Facebook beispielsweise mit WhatsApp oder auch mit dem Messenger sich noch mehr auch in die bestehende Kundenbeziehung, sage ich jetzt mal, reindrängt, da sicherlich spannende Möglichkeiten auch fürs CRM und Marketing bietet. Auf der anderen Seite aber natürlich die Frage ist, okay, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich sozusagen mit Blick auf die Kundenakquisition mich da von Facebook abhängig mache und an deren Auktionen letztendlich immer teilnehmen muss und das Gleiche dann auch noch dann passiert, wenn ich den Kunden eigentlich schon gewonnen habe, und möglicherweise, und das ist ja absehbar, auch dieser Kanal dann früher oder später monetarisiert wird oder möglicherweise auch ein Stück weit dann irgendwann versteigert wird sozusagen. Wie blickst du auf diese Problematik?
Ja, du hast meine Antwort schon vorweggenommen eigentlich. Also das ist genau das Problem natürlich bei der Kommunikation auf diesen Plattformen. Also ich begebe mich eben in eine Abhängigkeit von der Plattform, im Sinne von, da ist immer die Plattform dazwischen, was die Kommunikation betrifft. Und das ist jetzt erstmal von der Zielgruppe her gedacht, ist es so, die Zielgruppe ist vielleicht irgendwann mal wieder weg. Also wenn die 16-Jährige jetzt noch auf Instagram ist, dann ist sie vielleicht im nächsten Jahr auf der nächsten Plattform und ich erreiche sie nicht mehr. Und dann sind natürlich auch die geschäftlichen Interessen von Facebook und WhatsApp und Instagram und so weiter stecken dahinter. Die wollen nun auch diese Kundenbeziehungen monetarisieren und die halten die Hand auf, wenn ich dann als Unternehmen komme. Das sehen wir nun alle schon. Das ist natürlich eine Hürde. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch nie, wie ändert jetzt Facebook oder Instagram seinen Algorithmus, wie ich gefunden werde und wie ich kommunizieren kann. Ne? Also da ist eben eine entscheidende Mauer dazwischen, zwischen mir und meinem Interessenten und meinem Kunden. Das ist ein großes Problem, aber man kommt natürlich auch an den Kanälen nicht vorbei. Also wir sind, wie alle anderen Unternehmen, müssen wir über diese Kanäle mit den Zielgruppen kommunizieren und das geht eben auch nur über diese Kanäle. Aber deswegen ist mir auch nach wie vor E-Mail so wichtig, weil ich weiß, E-Mail, das ist so ein bisschen altbacken und das gibt's ja nun schon so lange und das ist ja überhaupt nicht cool und alles klingt nicht so schön. Aber ich habe eben mit der E-Mail-Adresse von einem Kunden, habe ich nun mal eine Adresse, eine echte Beziehung. Und die E-Mail-Adresse ändert sich normalerweise noch nicht, das wissen wir alle. Der Kunde ist identifizierbar, ich kann ihn direkt ansprechen. Und immerhin ist auch die Aufmerksamkeit da im Sinne von, er hat mir nun zumindest in Deutschland seine Einwilligung gegeben oder in der EU seine Einwilligung gegeben. Und er kann sich eben auch abmelden, wenn er die Kommunikation nicht mehr haben möchte. Also das heißt, grundsätzlich ist er bereit, Kommunikation zu empfangen. Deswegen ist E-Mail nach wie vor für mich ein interessanter Kanal.
Also wenn man es strategisch sortiert, am Ende wäre ein sinnvolles Vorgehen, dass man diese Plattformen nutzt, dass man die Möglichkeiten nutzt, die die Plattformen bieten, aber letztendlich als strategisches, übergeordnetes Ziel immer versucht, den Interessenten dann früher oder später wirklich in die eigene Plattform, also wirklich ins eigene CRM zu holen, die E-Mail-Adresse von dem Kunden abzufragen, möglicherweise auch die Handynummer abzufragen oder sogar die Postanschrift. Das ist noch weniger sexy als E-Mail, aber auch das funktioniert ja noch. Ne? Es ist ja nicht so, dass irgendwie die Menschen ihren Briefkasten jetzt alle abhängen würden. Ja. Und also würdest du da mitgehen sozusagen von der Priorisierung der Ziele?
Genau, richtig, ja. Also ich glaube, das sollte die strategische Zielrichtung sein, dass man eben die direkte Kundenbeziehung dann irgendwie bekommt. Das ist jetzt noch E-Mail oder auch Post. Also für mich ist auch Post und auch, komme auch aus einer Welt, wo viel mit Telesales outbound gearbeitet wird, gerade im B2B-Bereich. Ich rufe den Kunden an. Das sind immer noch Kanäle, die werden dann noch genutzt. Und ehrlich gesagt, auch das Thema Post, gut, wir haben da einen großen Kostenblock dahinter, der klar, aber es hat eben schon eine gewisse Aufmerksamkeit.
Klar, oder Versand von Produktproben oder so, das ist genau. Dann weder per E-Mail noch per WhatsApp möglich, ne? Also genau, am Ende muss ich dann auch auf den Kanal gehen.
Also es ist, glaube ich, wie überall, Kanäle werden nicht ersetzt und sterben komplett weg, aber es kommen eben neue dazu und man muss eben dahin gehen, wo die Zielgruppe ist und möglichst natürlich versuchen, auch die Zielgruppe dazu zu bekommen, dass sie eben auf die eigenen Plattformen geht oder in die Unternehmenswelt irgendwie reingeht.
Okay, ja. Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was ist so der Status quo bei euch, bei Dr. Wolf Group, wie geht ihr mit dem Thema CRM um? Du hattest eingangs gesagt, dass du ja auch viele Jahre als Berater in dem Bereich unterwegs warst. Von daher die Frage, wenn du jetzt in ein Unternehmen reingehen würdest, was würdest du mit Blick auf das Thema CRM eigentlich im ersten Schritt machen oder was würdest du dir im ersten Schritt anschauen? Welche Kennzahlen würdest du dir da anschauen? Und letztendlich die Frage, ja, wie findest du die für das Geschäftsmodell relevanten Hebel im CRM?
Ja, ich komme ja eher aus der analytischen Richtung. Deswegen ist für mich eigentlich auch in der Beratung immer ganz wichtig gewesen, so die ersten Schritte sich anzuschauen, wie ist die Datengrundlage, was weiß ich denn über meine Kunden vor allen Dingen. Also und wie sind die Kundendaten abgelegt? Sind sie zentral abgelegt? Wir reden ja viel jetzt auch im CRM über Customer Data Plattformen und über früher hieß das Data Mart oder Marketing Data Mart. Also Datenmodelle, die wirklich kundenzentriert sind und wo ich dann auf Kundenebene die Daten abgelegt habe. Aber das ist natürlich nicht nur Stammdaten, nicht nur eine E-Mail-Adresse und eine Postadresse, sondern ist natürlich ganz wichtig aus CRM-Sicht, aus meiner Sicht, das Thema Bewegungsdaten, also An- und Abmeldung von Newsletter, Kaufraten, Kontakthistorie, Beschwerden und so weiter. Und dann natürlich auch beim Thema Daten, wie ist denn überhaupt die Datenqualität? Da will sich ja keiner so richtig mit beschäftigen, weil das ist ein völlig unsexiges Thema. Datenqualität, wie habe ich Anreden, wie habe ich Telefonnummern abgespeichert, gibt es ein Standardformat und so weiter. Aber das ist natürlich wichtig, wenn ich damit arbeiten will. Also das ist sicherlich ein Basic, was erstmal gelegt werden muss, damit ich überhaupt dann zu den spannenden Sachen kommen kann. Und dann für mich aus meiner Erfahrung auch wichtig, das ganze Thema Prozesse, also Prozesse erstmal der Datengenerierung oder Informationssammlung, also gerade Stichwort Kundenkontakte, wie werden Kundenkontakte historisiert und dokumentiert und wie kann ich eben wirklich werden diese Bewegungsdaten, die ich da aufnehme, werden die wirklich auch mitgetrackt und habe ich die Informationen auch historisiert? Naja, und dann, wo ich schon beim Thema Prozesse bin, aus der Retention-Brille heraus, also wenn ich mich darum kümmere, wie kann ich auch verhindern, dass Kunden weggehen und kündigen, da ist für mich natürlich schon wichtig, wie sind die Kundenkontaktpunkte gestaltet, also die Prozesse an den Kundenkontaktpunkten.
Also selber durchlaufen, im Grunde mal selber Kunde werden, in Anführungszeichen, aber selber auch mal kündigen und schauen, was passiert, so ganz, ganz banal formuliert.
Genau. Also das sind so in diesen kritischen Phasen, ne? Also Beschwerde, Reklamation, Kündigung, Warenkorbabbruch, also so diese kritischen Phasen, wie ist da überhaupt mein Prozess? Und da ergeben sich, das muss ich leider auch aus meiner Erfahrung als Berater sagen, ergeben sich dann häufig schon erschreckende Erkenntnisse.
Also siehst du da eher die Herausforderung heute im technischen Bereich oder eher im organisatorischen Bereich? Weil wir haben oft den Eindruck, dass Unternehmen noch immer so ein bisschen diese Einschätzung haben, okay, Kundenbindung, das ist irgendetwas, was ich kaufen kann. Also ich kaufe mir irgendein CRM-System und dann wird das noch ein bisschen implementiert, aber dann funktioniert das ja alles. Ne? Also teilweise, das muss man wirklich dazu sagen, werden die Systeme ja auch vergleichbar gepitcht, ja, also mit sehr großen Versprechen und alles ist magisch und alles ist irgendwie mit KI und so weiter. Und das, was wir dann aber teilweise in der Praxis sehen, ist, dass die Unternehmen dann wirklich da so ein CRM-Zombie irgendwo stehen haben. Also das System wird irgendwie kaum genutzt. Es gibt irgendwie eine hohe Frustration. Die Mitarbeiter wurden vielleicht nicht richtig mitgenommen bei der Evaluierung, sodass sie jetzt eher irgendwie weiterhin da mit ihren Excel-Listen arbeiten. Siehst du derartige Probleme oder ist letztendlich irgendwie die Technik noch der limitierende Faktor oder ist eher heute die Herausforderung wirklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich mitzunehmen und das System anzupassen, sinnvolle Prozesse aufzubauen?
Ja, sowohl als auch. Das ist dieses Phänomen, das habe ich auch kennengelernt, dass Unternehmen denken, sie kaufen ja eine CRM-Software ein Tool und damit ist das Problem gelöst. So, dann funktioniert auch alles. Das ist natürlich nicht so. Also vielleicht anekdotisch habe ich häufiger erlebt in Unternehmen, dann bin ich da hingekommen, gerade in meiner Beratertätigkeit und dann wurde mir gesagt, ja, wir haben ein CRM-Tool eingekauft und das funktioniert auch und alles gut. So, wir müssen das jetzt einfach nur noch so ein bisschen customizen und so weiter. Und dann hat man mal so ein bisschen hinterfragt und auch vielleicht auch die Prozesse im Customer Service sich angeschaut. Und dann ein beliebtes Beispiel, was ich dann auch immer gerne nenne, was machen Sie denn, wenn zum Beispiel ein Kunde jetzt nach dem Prozess der Kündigung fragt? Der ruft einfach an und fragt, wo muss ich denn meine Kündigung hinschicken? Gibt es dafür einen Leitfaden? Und dann sagen mir häufig die Unternehmen oder haben mir gesagt, ja gut, nö, nicht wirklich. Und, wir haben die Adresse, wo die Kündigung hin muss, haben wir eben im Intranet hinterlegt oder in unserem im Informationstool für die Agenten. Und dann wird die Adresse genannt und diese Chance wird dann nicht genutzt, weil da ruft ja ein Kunde an, der will kündigen. So kriegt die Information, die er haben will, aber die Chance, ihn zurückzugewinnen, wird nicht genutzt. Also das hat nichts mit Technik zu tun, mit CRM-Tool, sondern das hat natürlich auch viel mit Schulung, mit Mitarbeiterführung zu tun. Und am Ende mit Prozessen natürlich.
Genau. Du hast gerade angesprochen, so die Frage, wie ist eigentlich der Kündigungsprozess aufgebaut? Das finde ich ist eine spannende Frage. Da hat vor einigen Wochen die Meldung die Runde gemacht, dass Netflix künftig inaktive Abonnenten den Account kündigt. Ich glaube, da haben die einen Zeitraum von 12 Monaten definiert. Die Aussage dazu war, bei Netflix ist das Letzte, was wir wollen, dass die Leute für etwas bezahlen, das sie nicht benutzen. Ich glaube, das ist ein Schritt, den könnte ich mir jetzt hierzulande eigentlich beispielsweise im Verlagsbereich oder so, kann ich mir das noch nicht so richtig gut vorstellen. Dass ein Spiegel Online oder ein Handelsblatt irgendwo sagt, okay, wir wollen dein Geld nicht mehr. Wir haben gesehen, du loggst dich nicht mehr in unsere App ein oder dergleichen und deswegen haben wir mal von unserer Seite aus gekündigt. Ist natürlich eine wunderbare Marketing- und PR-Story für Netflix, keine Frage. Die positionieren sich da als der sympathische Streaming-Dienstleister. Aber trotzdem finde ich es irgendwo eine ganz spannende Entwicklung oder wenn es eine Entwicklung ist, das ist vielleicht noch so ein bisschen die Frage. Weil wir hier zu lange eigentlich eher noch so die Situation haben, da wird einem die Kündigung erschwert, da muss man vielleicht, also der Online-Abschluss, das war alles irgendwie super einfach. Und wenn ich dann irgendwie kündige, muss ich vielleicht irgendwie mein Faxgerät wieder aus dem Keller holen und irgendwohin einen Fax schicken. Ist das eigentlich noch ein zeitgemäßes Vorgehen? Du warst ja auch lange Zeit in der Telekommunikationsbranche unterwegs, hast dazu, glaube ich, zu dem Thema auch mal ein ganz interessantes Interview für die Brand 1 gegeben. Siehst du da irgendwo Entwicklung? Also das Stichwort ist sozusagen in dem Zusammenhang, was ja oft genannt wird, ist so Beautiful Exit. Ja, also dass sozusagen das Thema Customer Experience auch bis hin zur Kündigung gedacht wird, dass ich auch wirklich einfach aus einem Abo raus kann, auch vor dem Hintergrund, dass ich dann natürlich eher irgendwann wieder reingehen werde. Oder, das ist ja das, was eigentlich viele Unternehmen heute noch machen, dass es die Kundenbindung eher über den Zwang, über den Vertrag entsteht oder darüber entsteht, dass es wirklich einem schwer gemacht wird zu kündigen. Was meiner Einschätzung nach auch mit Blick auf Diensten wie Abo-Alarm beispielsweise, die ja automatisch meine Verträge scannen und dann auch für mich irgendwo die Kündigung aussprechen können, wahrscheinlich eine schwierige Taktik perspektivisch sein wird. Wie siehst du das Thema?
Also ich fand das auch sehr interessant, als ich das gelesen habe. Ich glaube, Netflix macht da den konsequenten nächsten Schritt, den diese Anbieter ja schon vor einigen Jahren gemacht haben mit monatlichen Kündigungsfristen, also dass man relativ schnell auch wieder aus dem Vertrag rauskommt. Jetzt der nächste Schritt zu sagen, wenn du mich nicht nutzt, dann weise ich dich auch selber drauf hin und ich will jetzt keine schlafenden Kunden haben, die nicht überzeugt sind von mir. Ich finde das sehr konsequent. Nun hat natürlich auch Netflix eine komfortable Situation, weil die haben auch einfach ein tolles Produkt. Und du sagst es, die nutzen das natürlich auch so ein bisschen als Akquise-Instrument und das bildet natürlich auch erstmal Vertrauen bei denjenigen, der sich überlegt, so ein Netflix-Abonnement abzuschließen. Der sagt, ich komme da ja sofort wieder raus und wenn ich es dann irgendwie vergesse, dann weisen die mich sogar darauf hin, dass ich es ja nicht genutzt habe und bieten mir an, es zu kündigen oder kündigen es sogar für mich. Also von daher, das ist schon erstmal aus Marketing-Gesichtspunkten sehr, sehr interessant. Ich glaube, dahinter steckt aber auch ein Phänomen, was wir nun alle sehen. Wir als Kunden, wir haben nun schon jetzt auch im Zuge der Digitalisierung schon erkannt, wie mächtig wir sind. Wir lassen uns nicht mehr auf 24-Monats-Verträge ein. Wir wissen, der Wettbewerber ist nur einen Klick entfernt. Es gibt sowas wie Abo-Alarm. Es gibt Bewertungsportale. Ich kann auch dem Unternehmen, kann ich auch schon mal meine Macht als Kunde und als verärgerter Kunde zeigen, wenn ich im Bewertungsportal eine schlechte Bewertung hinterlasse. Also das ist schon so ein Paradigmenwechsel und das merken wir alle als Kunden. Wir haben da schon ein bisschen mehr Macht durch die Digitalisierung. Und was ich aus meiner Erfahrung auch vor allen Dingen sehe, ist, eine Rückgewinnung fällt natürlich umso leichter, wenn ich, du sprachst von dem Beautiful Exit. Wenn also der Kunde einfach schon mal ein gutes Gefühl hat. Ein Kunde, dem ich dann sagen muss, ja, sie können gerne kündigen, aber 12 Monate müssen sie jetzt noch bezahlen, den werde ich sicherlich nicht wieder zurückgewinnen können. Also von daher ist das aus dem Gesichtspunkt schon sehr interessant. Meine Empfehlung ist vor allen Dingen, die Hürden nicht aufzubauen, im Sinne von irgendwelche Kündigungsklauseln einzubauen, sondern eher so zu arbeiten, dass ich präventiv erkenne, dass der Kunde vielleicht nicht mehr zufrieden ist und dann mit einem besseren Angebot auf sie zugehen. Ich vermute mal, dass Netflix auch in eine ähnliche Richtung denkt. Also was man so hört, arbeiten die ja auch an ihren Kosten, an ihren Kostenmodellen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie, bevor sie jetzt den Kunden dann da entlassen und sagen, hier, ich kündige dich jetzt, dass sie vielleicht auch nochmal auf ihn zugehen und sagen, hier, das scheint ja nicht das Richtige für dich zu sein. Nimm doch ein anderes Modell oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Okay, ja. Das finde ich super smart. Also Audible macht das auch sehr geschickt. Also diese Anbieter von Hörbüchern, wenn ich da in den Kündigungsprozess reingehe, dann werden mir schlichtweg Alternativen angeboten. Ja, dann wird eben gesagt, okay, wir haben verstanden, du möchtest irgendwie kündigen, aber schau mal, wie wär's denn, wenn du mal einen Monat hier einfach gar nichts bezahlen würdest oder wenn du irgendwie 50% weniger bezahlen würdest, dann ein bisschen weniger Hörbücher bekommst oder ähnliches. Oder schlichtweg das Thema Vertrag pausieren. Ich glaube, das ist ja auch einfach in so vielen abo-basierten Geschäftsmodellen einfach nicht vorgesehen. Dass wenn ich einfach sage, ich bin jetzt ein bisschen länger im Ausland oder ich bin schlichtweg im Urlaub, ich kann den Vertrag einfach nicht nutzen, dann bin ich in vielen Fällen ja fast schon gezwungen, wirklich zu kündigen. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, ob ich dann nach dem Urlaub dann wieder reingehe in den Vertrag. Ja. Und das sind am Ende, glaube ich, echt so Hebel, die man mit einem geringen Aufwand irgendwo implementieren kann, um einfach den Kunden dann irgendwo länger zu halten.
Ne? Genau, ja. Ich glaube einfach, dass du musst über das Produkt und über das Angebot musst du überzeugen. Alles andere funktioniert langfristig einfach nicht.
Das ist doch fast schon ein schönes Schlusswort. Ich habe aber abschließend noch eine Frage. unsere Standardfrage hier zum Ende. Welches Unternehmen macht denn deiner Meinung nach einen richtig guten Job mit Blick auf das Thema CRM oder mit Blick auf das Thema Kundenbindung? Hast du da so als Verbraucher so dein persönliches CRM-Highlight, egal ob es irgendein Support-Case war oder eine herausragende Situation im Service? Gibt es da irgendwas, woran du dich erinnern kannst?
Naja, also aus persönlicher Sicht und auch aus beruflicher CRM-Sicht muss ich, auch wenn es abgedroschen ist, muss ich sagen, Amazon macht einfach einen fantastischen Job, was Kundenbindung und Kundenorientierung angeht. Wobei mich jetzt gar nicht so fasziniert, was sie machen, sondern wie sie es machen. Und wenn man sich da mal die Geschichte von Amazon anschaut, ich meine, die waren irgendwann Ende der 90er Jahre mit der Dotcom-Blase, waren die schon fast am Ende. Und ich kann mich erinnern, jeder hat gesagt, die werden es jetzt noch ein paar Monate aushalten und dann sind sie weg vom Fenster. Aber der Chef, der charismatische Chef hat gesagt, nein, ich gehe diese Wette ein und investiere in die Kundenbeziehung. Und die haben sich ja gnadenlos, bedingungslos Kundenorientierung auf die Fahnen geschrieben. Und das, wir erinnern uns vielleicht noch an das ganze Thema Retouren-Policy von Amazon. Wir haben uns alle gewundert, dass man da alles zurückschicken kann. Und man wurde nicht gefragt, warum gefällt Ihnen das nicht? Oder man wurde schon gefragt, aber man hat einfach den Preis wieder zurückbekommen.
Also da hat teilweise gehen sie hin und sagen, okay, du kannst das Produkt behalten. Ne?
Also genau, ja, ja, gut.
Vertrag nicht überreicht. Da war genau. Ich auch erstmal total überrascht, irgendwie so nach dem Motto, okay, können Sie das Produkt behalten oder wegwerfen oder sonst was.
Hat auch andere Aspekte, sicherlich. Klar, das ist wahrscheinlich jetzt auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten oder ökologischen Gesichtspunkten vielleicht nicht ganz so gut, aber genau dieses bedingungslose Konzentrieren auf die Kundenorientierung, das ist schon toll und das ist bewundernswert. Und da haben die wirklich was geschafft über die letzten 25 Jahre, was andere nicht geschafft haben. Ansonsten ja, was mir einfällt, also gerade beim Thema Amazon noch, der Philipp Westermeier hat das kürzlich in seiner OMR-Präsentation auch gesagt. Also inzwischen hat jetzt Amazon Prime 18 Millionen Mitglieder in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, auch die. Der Philipp Westermeier hat es verglichen mit der evangelischen Kirche, die weniger Mitglieder hat. Also das heißt, es gibt mehr Amazon Prime-Mitglieder als die evangelische Kirche.
Eigentlich das erfolgreichste Kundenbindungsprogramm.
Ja, Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. Und es funktioniert einfach. Einfach zufriedene Kunden. Und ansonsten, was mich persönlich aber auch im privaten Umfeld immer wieder fasziniert, ist auch der lokale Handel. Also ich wohne in der Kölner Innenstadt, ich habe hier meinen Optiker oder das Fahrradgeschäft um die Ecke. Ich habe einmal bei denen was gekauft. Und trotzdem machen die Kundenbindung, wenn ich eine kleine Reparatur habe, wenn ich einen Ratschlag brauche, wenn ich mit meiner Brille nicht zurechtkomme oder sonst irgendwas. Die grüßen mich auf der Straße, die machen einfach alles das richtig, was auch wir als große Unternehmen uns einfach anschauen sollten.
Was ja auch ein bisschen zeigt, das liegt jetzt nicht unbedingt irgendwie am Budget oder am Kapital, was ich irgendwo investieren kann. Ich brauche nicht unbedingt irgendwie ein System für mehrere Millionen Euro oder sowas, sondern ich kann im Grunde einfach mit Kreativität, mit Einfühlungsvermögen, ne? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ich auch immer wieder meine eigenen Prozesse überprüfe, mit der Kundenbrille auf die Prozesse draufschaue, auch schon sehr viele Dinge verändern, verbessern, die sich am Ende dann eben positiv auch entsprechend auszahlen. Ne?
Naja, und vor allen Dingen natürlich auch investieren. Das ist nun mal immer eine Investition. Also Kundenbindung zahlt sich nicht direkt sofort aus, sondern es ist eben langfristig nachhaltig. Und das haben diese kleinen lokalen Geschäfte haben das schon erkannt. Ich muss da investieren und dann kommt er irgendwann mal wieder und kauft eben auch sein zweites Fahrrad bei mir oder seine nächste Brille. Und dann gibt er wieder Geld aus. Und das fehlt mir natürlich häufiger in Unternehmen, da auch wirklich den Mut zu haben, diese Wette einzugehen, von der ich gesprochen habe bei Amazon, diese Wette einzugehen, wenn ich jetzt Geld ausgebe und mich engagiere, dann habe ich in 2-3 Jahren habe ich was davon. Und das muss ich auch sagen, das ist in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, ist das, wird diese Wette eingegangen. Wir sind da dran, auch ganz nachhaltig mit den Kunden zu arbeiten. Und das ist toll, das macht es unglaublich spannend.
Okay, super. Ja, die Zeit ist leider schon um. Ich hätte mich gerne noch was länger mit dir unterhalten. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine zweite Folge. Ich fand es wirklich super spannend und super interessant und möchte mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken. Dirk, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war super.
Ich danke dir und alles Gute noch.
Das war die dritte Ausgabe des CRM-Podcast mit Einblicken in das CRM bei der Dr. Wolf Group, aber auch Ideen in den Bereichen Kundenbindung und Churn Prevention. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, wäre es ganz großartig, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen würdet. Die Links zum Abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts und Co. findet ihr unter crmpodcast.de. Bis zur nächsten Ausgabe und bleibt gesund.